Ja, Gott wirkt. Gott wirkt manchmal auf sehr geheimnisvolle Art und Weise. Nicht selten vollbringt er Siege dort, wo wir ihn vermeintlich am wenigsten suchen. Gottes Wege sind selten bis gar nicht geradlinig, aber sie sind immer zielgerichtet. Seine Rettung nimmt immer wieder Umwege in Kauf. Zu Beginn vom zweiten Kapitel im zweiten Buch Mose begegnen wir einer Geschichte, die genau davon erzählt. Es ist eine Geschichte von der Geburt und den ersten Lebensjahren eines Kindes und gleichzeitig auch der Beginn einer großen heilsgeschichtlichen Epoche von Gottes großem Wirken unter seinem Volk. Mose, der spätere Freund Gottes, der Befreier Israels, derjenige, der das Gesetz Gottes erhalten hat, der zum großen Propheten wird. Dieser Mose wird nicht in Sicherheit hineingeboren, sondern mitten hinein in eine Zeit vom Terror. Der damalige Pharao ist getrieben von Angst, dass das Volk zu stark wächst. Das ist das israelische Volk, was in Knechtschaft lebt. Er hat den Befehl gegeben, alle hebräischen Jungen zu töten. Und Mord wurde dadurch zu einem staatlichen Instrument. Leben dieser hebräischen kleinen Jungen galt nichts mehr. Und genau in dieses Dunkel hinein schenkt Gott jetzt neues Leben. Mose kommt zur Welt als ein Kind unter Todesurteilen. Sein Leben beginnt nicht mit Applaus, sondern mit Verstecken und mit existenzieller Bedrohung. Lasst uns einsteigen in diese 10 Verse, die ich heute als Grundlage von meiner Predigt nehmen möchte. 2. Mose 2, die Verse 1 bis 10. 2. Mose 2, die Verse 1 bis 10. Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nils. Seine Schwester aber stellte sich in einiger Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharaos ging hinab, um am Nil zu baden, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nils hin und her gingen. Und sie sah das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind und siehe, ein weinender Junge lag darin. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eins von den Kindern der Hebräer. Und seine Schwester sagte zur Tochter des Pharaos, soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von den Hebräerinnen herbeirufen, damit sie das Kind für dich stillt? Die Tochter des Pharaos antwortete ihr, geh hin. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes herbei. Und die Tochter des Pharaos sagte zu ihr, nimm dieses Kind mit und stille es für mich, dann werde ich dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind und stillte es. Als aber das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Soweit der Text von heute Morgen. Schon hier am Anfang dieser Exodus-Geschichte wird deutlich, Gottes Heilsgeschichte beginnt nicht im Zentrum der Macht, auf der Bühne, wo alle es mitbekommen, sondern im Verborgenen, nicht im Palast vom mächtigen Pharao, sondern in der einfachen Familie vom Haus Levi. Und diese Geschichte fordert uns gleich schon am Anfang heraus, Gott zu vertrauen, so wie das Josi auch in der Einleitung gesagt hat. Dort zu vertrauen, wo wir ihn am wenigsten zu erkennen scheinen. Die Exodus-Geschichte, die ist durchzogen von einem großen Thema. Gottes fürsorgliche Vorsehung. Nichts geschieht zufällig. Auch dort, wo Menschen loslassen müssen, ist Gott bereits am Handeln. Moses Eltern stehen vor einer unmöglichen Entscheidung. Sie lieben ihr Kind. Es steht da, dass die Mutter die Schönheit sah, dieses herzige Baby. Sie wollten nicht, dass Mose ein weiteres Opfer der Gewalt wird. 3 Monate verstecken sie es. Doch irgendwann ist klar, wir können es nicht mehr schützen. Und dann geschieht, dass jede Mutter und ich glaube auch jeder Vater zutiefst erschüttert. Sie legt ihr Kind in ein Körbchen und setzt es auf dem Fluss aus. Und das ist kein Akt von Gleichgültigkeit, sondern ein Akt des Glaubens. Die Eltern lassen los, weil sie hoffen, dass Gott Mose festhält. Ich weiß nicht, wie es dir, wenn du selber Vater oder Mutter bist, dabei gegangen wäre. Dieses Körbchen, das erinnert bewusst auch an die Arche Noah. Auch damals rettete Gott im Kästchen durch das Wasser hindurch. Mose wird dem Tod ausgeliefert, um gerade darin bewahrt zu werden. Seine Schwester Miriam bleibt in der Nähe, sie schaut hin, sie bleibt aufmerksam und dann greift Gott ein. Durch die Tochter des Pharaos. Ausgerechnet aus dem Haus des Unterdrückers kommt Mitleid. Ausgerechnet im Herzen des Systems entsteht Rettung. Und dann dieses tiefe Wunder der Vorsehung Gottes. Moses Mutter darf ihren eigenen Sohn stillen und bekommt dafür sogar Lohn. Die Eltern, die verlieren ihren Sohn und bekommen ihn aber für eine Zeit wieder zurückgeschenkt. Anders vielleicht als das vorher war, auch nur vorübergehend, aber es ist Wirklichkeit. Die Eltern dürfen erleben, wer loslässt, findet wieder. Was für ein Bild, das Loslassen hier bei den Eltern von Mose, das führt irgendwie nicht ins Nichts, sondern es führt direkt in die Hände Gottes. Und dieses geistliche Muster, das zieht sich durch die ganze Bibel und erreicht seinen Höhepunkt in Jesus Christus. Auch er hat damals losgelassen. Die Geschichte in Moses Leben wiederholt sich im Leben von Jesus. Jesus wird später parat werden, an seinem Leben nicht festzuhalten. Er geht den Weg bis ans Kreuz. Er gab alles hin. Und gerade dadurch wurde Leben möglich. Jesus sagt selbst, Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus lässt sein eigenes Leben los, nicht nur symbolisch, sondern wirklich. Zum einen, und das durften, glaube ich, ganz viele hier in diesem Raum erleben, um Satan und die Macht von der Sünde in unserem Leben zu besiegen. Das hat er, denke ich, bei vielen von euch getan. Ihr dürft in dieser Freiheit leben. Aber er hat es auch getan als Vorbild für uns, für diejenigen, die ihm treu nachfolgen wollen. Die Bibel, das ist das eingegebene Wort Gottes, ein zusammenhängendes Zeugnis. Wir sehen das hier in der Geschichte ganz gut. Das Alte Testament ist nicht bloß eine Vorgeschichte, sondern beinhaltet Verheißungen, ist Vorbereitung, ist Wegbereiter, Wegweiser hin auf Jesus. Es weist immer über sich hinaus hin zu Jesus, der ja das Wort Gottes in Fleisch und Blut war. Jesus in Matthäus 5, Vers 17, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Deshalb ist das Lesen vom Alten Testament so entscheidend. In jeder Seite vom Alten Testament begegnet uns Christus. Manchmal verborgen, manchmal auch nur vorausahnend. Und manchmal in sehr deutlichen Linien. Die Umstände hier bei der Geburt von Moses sind eher sehr deutliche Linien. Das hier Beschriebene ist mehr als nur ein historisches Detail. Die ganze Exodus-Geschichte in 2. Mose ist ein Vorschatten auf Jesus. Rund 1500 Jahre später wird wieder ein jüdisches Kind in eine Welt hineingeboren. Auch damals ist ein machthungriger Herrscher aus Angst vor Verlust seiner Macht parat, Mord in Anspruch zu nehmen. Der König Herodes erlässt ein Edikt, die jüdischen Jungen umzubringen. Aus Quellen von der Ostkirche weiß man tatsächlich, dass da auch mehr als Zehntausende von diesem Edikt auch betroffen waren und jüdische Jungen gestorben sind. Und wieder bewahrt Gott den Befreier seines Volkes. Jesus, der wird mit seiner Familie, mit seinen Eltern durch die Weisung von einem Engel nach Ägypten gebracht. Ausgerechnet in das Land, das für die Israeliten ja das Land der Knechtschaft gewesen war, des Leidens, der Sklaverei. Der Sohn Gottes wächst zeitweise im Land der Unterdrückung seiner Vorfahren auf. Der Retter, der teilt die Geschichte der Geretteten. Jesus ist hier der größere Mose. Und dieser größere Mose geht denselben Weg, aber geht ihn noch viel weiter. Was hat diese Geschichte mit uns zu tun? Gerade schon angedeutet, dass wir Jesus treu nachfolgen sollen, auch in dieser Sache, auch in diesem geistlichen Prinzip vom Loslassen. Ägypten ist auch für uns nicht nur ein geografischer Ort. In der Bibel wird Ägypten immer wieder als Bild für die Knechtschaft unter Fremdbestimmung gedeutet. Geistlich gedeutet, ein Leben unter der Macht von der Sünde. Und ich denke, jeder von uns kennt solche Ägypten im eigenen Leben. Orte von der Angst, von der Abhängigkeit, von der inneren Gefangenschaft. Situationen, in denen wir immer wieder feststecken, wo Hoffnung rar geworden ist. Jesus sagt uns und fordert uns in Matthäus 16 dazu auf, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Nachfolge bedeutet loslassen. Vertrauen statt Kontrolle, Hingabe statt Festhalten, Opfer statt Sicherung. Und in diesem Prozess, glaube ich, erleben wir immer wieder, was wir Gott im Vertrauen überlassen, gibt er uns neu zurück, verwandelt, vielleicht auch gereinigt, zumindest mit einem tieferen Verständnis über ihn als Gott in unserem Leben und seinem Wesen. Vielleicht auch nicht so, wie wir es erwartet haben, aber so, wie wir es wirklich brauchen. Anhand von der Mose-Geschichte wird deutlich, dass es auch immer wieder scheinbar kostbare Dinge sind, die wir loslassen müssen. Ich möchte gern beispielhaft 5 solche Ägyptens nennen. Und ich möchte euch heute Morgen dazu einladen, zu überlegen, was euer persönliches Ägypten heute an dem Morgen oder auch in der kommenden Woche ist. Dieses Ägypten, wo Jesus euch eigentlich schon lang herausruft und euch in die Freiheit bringen möchte. Vielleicht werdet ihr bei der Auflistung von den 5 auf ein ganz anderes Thema kommen. Dann nehmt das für euch in Anspruch. Was ist dein persönliches Ägypten? Vielleicht sind es Beziehungen. Eine Beziehung, die dir sehr wichtig ist, aber die dich emotional abhängig macht. Und du Angst hast vor Verlust. Sie hält dich da drin irgendwie gefangen, diese Angst. Du weißt, dir tut es nicht gut, aber du bleibst. Aus Furcht, vielleicht alleine zu sein. Was ist das Ergebnis davon? Du hast scheinbare Sicherheit, aber keine echte Freiheit. Was ist dein persönliches Ägypten? Vielleicht auch im Bereich von Arbeit und Karriere. Ein Job, der dich innerlich auslaugt oder noch fataler deine Werte zerstört, die dir eigentlich wichtig sind. Zum Beispiel genügend Zeit für die Ehe und die Familie zu haben. Man bleibt aus Angst vor finanzieller Unsicherheit. Der Erfolg scheint wichtiger zu werden als die eigentliche Berufung. Und das Ergebnis davon ist, du bist zwar versorgt, aber auf Kosten deiner eigenen Seele und auf Kosten von deinem Umfeld. Was ist dein persönliches Ägypten? Vielleicht fällt es in den Bereich der Sünde und destruktiven Gewohnheiten, Süchte, Alkohol, Pornografie, Kontrollsucht, Anerkennungssucht, alte Muster, die dich kurzfristig beruhigen. Und die Schuld und die Scham, die damit verbunden ist, die halten dich darin gefangen. Das Ergebnis davon, du erlebst vielleicht kurzzeitigen Trost, aber bleibst langfristig versklavt. Was ist dein persönliches Ägypten? Vielleicht im Bereich deiner Identität, die du nur aus Leistung oder Anpassung heraus lebst. Du erlebst eigentlich nur, um die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Sehr fatal. Die eigene Stimme deines Lebens geht dabei verloren. Auch die göttliche Berufung, die in deinem Leben liegt, geht damit verloren. Du bist von der Meinung der anderen zu stark fremdbestimmt, statt einfach deine Kindschaft zu leben. Das Ergebnis davon ist, dein Leben verläuft unter Druck, statt unter Gnade. Was ist dein persönliches Ägypten? Vielleicht sind es Ängste oder innere Festungen, Gedankengebäude, die du dir im Laufe der Jahre aufgebaut hast. Dauerangst in deinen Gedanken, Perfektionismus, vielleicht auch Selbstverachtung. Solche Gedanken wie, ich bin nicht genug. Die bekannten Lebenslügen. Diese alten Lebenslügen, die sind vertraut. Man fühlt sich ein Stück weit geborgen. Freiheit wäre viel zu riskant. Was ist hier das Ergebnis? Du lebst in einer vertrauten Gefangenschaft, anstatt in einer fröhlichen Freiheit. Ich glaube, dass wir heute darauf getrimmt werden und unsere Gesellschaft, auch das, was auf uns einbricht an Medien, dazu führt, dass in uns der Satz ist, man kann eigentlich niemand mehr vertrauen. Ein wichtiger geistlicher Gedanke hier bei dem Thema ist es, dass Gott gerne aus dem Ägypten herausführt. Aber deine Sehnsucht nach diesem Ägypten musst du zunehmend aus deinem Herzen herauskehren. Du musst entgegen dem, was heute gesagt wird, Gott vertrauen. Das klingt so einfach. Aber ich glaube, dass das genau das Schwere ist, wenn alles dafür spricht, niemanden mehr zu vertrauen. Willst du lieber Sklave mit vermeintlicher Sicherheit sein oder ein freier Mensch mit dem Wagnis, ganz Gott zu vertrauen? Wenn wir nach Freiheit verlangen, und ich hoffe, das tut ihr, wenn wir uns nach unserem persönlichen Exodus sehnen, und ich hoffe, das tut ihr, dann dürfen wir wissen, dass Jesus diesen Ort kennt. Er war dort. Er ist nicht nur der Retter aus der Distanz, sondern der unsere Orte der Not selbst betreten hat. Er ist selbst unten durchgegangen. Er sieht die ägyptischen Ruinen, die die Sünde hinterlassen. Er kennt die Scham, die damit verbunden ist, die Erschöpfung, die dich vielleicht auch ereilt hat, die Ohnmacht, die dich schon lange lähmt. Wir sind nicht allein in diesem Ägypten. Christus begegnet uns dort. Er tritt für uns ein. Er ruft uns beim Namen und er möchte uns Stück für Stück in die Freiheit führen. Oft langsamer, als wir uns das vielleicht wünschen. Und er führt uns wahrscheinlich auch nicht geradlinig, aber stets mit einem Ziel vor Augen. Unsere Befreiung zu seiner Ehre. Wenn wir uns im Gebet und in der Gemeinschaft mit unseren Glaubensgeschwistern hier entschließen, etwas loszulassen, Zeit, Besitz, Pläne und alle falschen Sicherheiten, dann dürfen wir hoffnungsvoll erwarten, ohne einen Anspruch, aber mit offenen Augen, was Gott uns aus seiner Hand neu schenken möchte. Ich glaube nicht, dass der himmlische Vater aufhört, uns zu überraschen mit seiner Treue. Seine Großzügigkeit kennt kein Maß, sagt das Wort Gottes. Und er lädt uns ein, vielleicht heute Morgen zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal, so einen Schritt vom Vertrauen zu gehen, Dinge loszulassen, zu entscheiden, ich möchte raus aus diesem alten Ägypten. Vielleicht auch scheinbar Kostbares loszulassen. Der Verlustangst zum Trotz, aber auf jeden Fall aus Glauben. Ja, und Gott verspricht an keiner Stelle, dass der Weg leicht wird. Wer ein geradliniges Leben haben möchte, ist bei Gott an der falschen Stelle. aber er verspricht, dass er uns führt, solange bis das Ziel erreicht ist. Nichts, was wir ihm anvertrauen, das geht verloren. Jedes Loslassen ist bei ihm gut aufgehoben. Um Ägypten zu verlassen, braucht es das Loslassen. Fuß im Sack aufzumachen. Damit Gott festhalten kann und die Gelegenheit bekommt zu wirken. Ich möchte gern beten. Ja, himmlischer Vater, bei dir ist wahr, nur wer loslässt, wird gehalten. Und dieses geistliche Prinzip, das zieht sich durch die ganze Bibel. Und wahrscheinlich hat es jeder von uns schon auf vielfältige Art und Weise gehört. Und doch sind wir oft zu sehr verbunden mit dem Ägypten in unserem Leben. Es scheint uns allzu vertraut. Es gibt uns Sicherheit. Es bewahrt uns vor riskanten Wegen. Aber ich möchte dich, Herr Jesus, heute einladen, dass du uns deinen Geist in unsere Herzen schenkst, dass wir das Wagnis eingehen, Dinge loszulassen, scheinbar auch kostbare Dinge aus den Händen zu geben und dir zu überlassen. Ich möchte dich bitten, du kennst jeden Einzelnen, du weißt, wo er persönlich auch drinnen steckt, feststeckt, dass du uns mit deiner Hand führst, dass du ziehst, dass du ja, uns Stück für Stück in die Freiheit bringst. Herr Jesus, wir sehen uns nach Befreiung in unserem Leben, damit du wirken kannst, dass Frucht entstehen darf in unserem Leben und Wachstum. Ich bitte dich, dass du unserem Herz den Mut schenkst, den Willen und auch das Vollbringen. Wir brauchen deinen Geist dazu. Ich bitte dich, dass er wirkt heute an dem Morgen und in der neuen Woche. Zu deiner Ehre. Amen.